Ja, ich darf euch auch wieder alle recht herzlich begrüßen. Und der Predigttext für heute Abend steht im Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war auch dort. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort aber 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in einen jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, Herr, wir danken dir für dein Evangelium und wir bitten dich, dass du uns jetzt Ohren gibst, zu hören, wie Jünger hören. Dass wir diese Worte nicht als Menschenworte, sondern als Worte von dir hören. Und dass dein Wort dann in unser Herz auf einen guten Boden fällt, aufgeht und viel Frucht bringt in Geduld. So segne nun Reden und Hören und verherrliche du deinen Namen. Und das beten wir im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Es ist ja immer ein Thema, wenn es auf die Wunder Jesu kommt, zu sprechen kommt, wenn man mit Menschen im Gespräch ist, dass das immer die Dinge sind, die große Skepsis auslösen. Das gibt's doch gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in der Zeitung lesen würde, Herr Meier aus Gladbach hat gestern auf einer Hochzeitsfeier aus Wasser Wein gemacht, dann würde ich das sofort an einen Trick denken. Das ist vielleicht ein Zauberkünstler, der aber nicht zaubern kann, sondern der irgendwie einen Trick anwendet. Aber ich würde nie glauben, dass Herr Meier aus Gladbach aus Wasser Wein zaubern kann. Das gibt's nicht. Nun ist aber so, dass die Wunder in den Evangelien nicht nur bei Johannes immer auch mit einem anderen Wort noch bezeichnet werden, nämlich Zeichen. Das heißt, diese Wunder, das sind nicht einfach nur Wundergeschichten, die man lesen kann und sie dann für wahr halten oder ablehnen kann, sondern diese Zeichen weisen ja auf etwas oder beziehungsweise auf jemandem hin. Und zwar sind es Zeichen auf den Wundertäter selbst. Und wenn ich mit Menschen, und ihr könnt das auch so machen, die nicht glauben, die nicht in die Kirche gehen, die keine Beziehung zu Jesus haben, die keine Bibel lesen, über Wunder spricht, dann versucht immer, diese Kurve zu kriegen. Nicht diskutieren, gibt's das oder gibt's nicht. Natürlich gibt's das nicht. Also Naturwissenschaftler wird sagen, das gibt es. Aber wenn wir diese Kurve kriegen und vom Wunder auf den Wundertäter selber kommen, dann werden wir sehen, das ist was ganz anderes. Denn wer ist denn Jesus, der dieses Wunder tut? Das ist nicht Herr Meier aus Gladbach, das ist auch nicht irgendein Zauberkünstler, sondern wenn wir das Kapitel 1 des Johannesevangeliums lesen und ernst nehmen, was da steht, ist in Jesus der Schöpfer des Universums Mensch geworden. Schöpfer des Universums, von dem wir wahrscheinlich nur einen winzigen Ausschnitt sehen. Und der ist schon so riesengroß, dass keiner von uns sich auch nur ansatzweise eine Vorstellung davon machen kann. Und dann heißt es, dieses Wort, durch das alles geschaffen ist, alles was ist, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und das ist, und dann geht's los mit Jesus. Also, Jesus ist als wahrer Mensch zugleich wahrer Gott. Und wenn das so ist, dass Jesus in Jesus der Schöpfer des Universums Mensch geworden ist, ist es für mich kein Problem zu glauben, dass Jesus Tote auferweckt hat. Das ist ein schöpferisches Wunder. Es ist für mich überhaupt kein Problem zu glauben, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Es ist für mich auch kein Problem zu glauben, dass Jesus einem tobenden Sturm Ruhe gebietet. Das kann kein Mensch. Aber Jesus war nicht nur Mensch, sondern zugleich Gott. Und er hatte die Vollmacht, diese Dinge zu tun. Weniger sollten wir Jesus nicht zutrauen. Denn wenn Jesus kein Wasser in Wein verwandeln kann, dann kann er viele andere Dinge auch nicht. Und dann ist unser Glaube sehr wackelig. Aber Jesus kann diese Dinge. Und ich habe auch kein Problem damit zu glauben, dass diese Sachen wirklich passiert sind. Das sind nicht nur Symbolgeschichten oder Legenden, wie manche sagen, sondern ich glaube, dass das wirklich so passiert ist, auch wenn wir es nicht erklären können. Und wir sollten auch gar nicht versuchen, es irgendwie zu erklären. Gott ist schöpferisch tätig, der aus dem Nichts schaffen kann. Und er kann auch lange Prozesse einfach überspringen. Das Wasser, das hier in den Krügen war, hätte man erst in die Erde gießen müssen. Die Weinstöcke hätten das Wasser aufsaugen müssen, in die Trauben bringen müssen. Dann hätte man sie wachsen lassen, dann muss man die Trauben wachsen lassen, dann werden sie geerntet und gekeltert. Das ist ein langer Prozess. Jesus ist Gott. Und damit ist Jesus auch Schöpfer. Aber es ist hier noch ein weiteres Zeichenebene. Es wird nicht nur bezeichnet, Jesus ist Gott, sondern auch Jesus ist der Messias, der Christus. Das heißt, der Gesalbte. Der Messias, der kommt schon im Alten Testament vor, und der Messias bezieht sich auf Salbung. Messias oder Christus heißt auf Deutsch der Gesalbte. Und im Alten Testament wurden die Hohepriester gesalbt bei der Einsetzung in ihr Amt und die Könige. Könige und Hohepriester wurde gesalbt. Und viele Propheten des Alten Testamentes haben für die Endzeit einen König angekündigt, der zugleich Priester ist, also Mittler zwischen Gott und Welt, und der von Jerusalem aus ein ewiges Friedensreich aufrichten wird, aus dem Geschlecht Davids. Und in diesem Zusammenhang, und deshalb noch eine andere Zeichenebene, spielt der Wein eine ganz besondere Rolle. Als Jakob, der Erzvater, im Sterben lag, Jakob war ja Israel, der Stammvater der Stämme Israels, als der im Sterben lag in 1. Mose 49, hat er über jeden seiner Söhne ein prophetisches Wort der Weissagung verkündigt. Und über Juda, als er an die Reihe Juda kam, und aus diesem Geschlecht stammt ja Jesus von seiner menschlichen Natur her, Juda, du bist's. Da muss ihm der Geist Gottes offenbar so einen Geistesblitz gegeben haben. Und dann heißt es, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme, der Messias. Und ihm werden die Völker anhangen. Die Heidenmission, da gehören wir auch dazu. Und jetzt, er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Kann man fragen, was soll das? Es ist hier in diesem Vers viermal von Wein die Rede. Und Wein ist ein Symbol für die Fülle des Messias. Wasser ist sehr kostbar, aber in der biblischen Symbolsprache ist der Wein eine Steigerung des Wassers. Wein ist ein Symbol für die Fülle. Wasser ist wichtig zum Leben, wir sollen das nicht runterspielen, aber Wein ist überfließende Fülle. Und jetzt habe ich noch was ganz besonders Schönes, denn vielleicht kommt jetzt doch einer so ein bisschen im Hinterkopf auf den Gedanken, Ja, hat denn Jesus da die Leute alkoholisiert? Wird ja immer wieder diese Stelle. Ich hatte mal in Frankfurt stand ein Prediger, es ist nur in Klammern, steht nicht im Manuskript. Ein Prediger, der hat gepredigt, kommt zu Jesus, und dann war ein Trinker, kam dann hin und hat gesagt, ich habe mal eine Frage. Jesus hat auch Wasser zu Wein gemacht. Was sagst du dazu? Ja, das war die einzige Bibelstelle, die er kannte. Aber jetzt hört mal gut hin. Das ist eine Erkenntnis. Es heißt hier von dem Messias, er wird ein Freudenmahl ausrichten in Jesaja 25. Der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge ein fettes Mahl, also auf dem Zion, machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und Hefe braucht es, um den Traubenzucker in Alkohol zu vergären. Nun, was das für ein Wein war, weiß ich nicht. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal eine Flasche alkoholfreien Wein gekauft. Ich habe 2 Schluck getrunken, den Rest in die Spüle geschüttet. Das war ein übles Gesöff. Aber dieser Wein, den Jesus gemacht hat, das muss was ganz Exzellentes sein. Auch wenn kein Alkohol drin ist. Aber es muss was ganz Exzellentes sein, was über die Maßen gut schmeckt. Wie der schmeckt, weiß ich nicht. Aber wir werden es ja noch sehen. Also alle Anti-Alkoholiker und Blaukreuz-Leute unter uns können jetzt ganz beruhigt zuhören. Schaltet das wirklich aus. Es geht hier nicht darum, dass Jesus Leute abgefüllt hat, denn wir wissen, und das brauche ich auch nicht zu explizieren, was Alkohol anrichten kann, was Besäufnisse anrichten können. Ich habe selbst schon an sogenannten Feiern teilnehmen müssen, wo zum Schluss Leute betrunken waren. Und das ist eine ganz üble Sache. Da werden erwachsene Menschen, die werden wie Babys, so reagieren sie dann. Also es geht hier nicht um Besäufnisse. Es geht auch nicht darum, dass Jesus Menschen abgefüllt hat und besoffen gemacht hat, sondern es geht um ein wirkliches Freudenfest. Und ist es nicht so, dass viele Menschen sich betrinken oder andere Drogen nehmen, weil ihnen diese Freude ja gerade fehlt? Sie sind in ihrem Leben traurig, sie haben Stress in der Familie, in der Arbeit, manche sind depressiv verstimmt, und dann sollen Drogen ihnen aus dem Loch ihrer Gefühle heraushelfen. Und wir wissen alle, dass das nicht klappt, zumindest nicht auf Dauer. Nein, hier geht es um diesen Freudenwein, in dem keine Hefe ist, den der Messias ausschenkt. Und jetzt lasst uns diese Geschichte einfach mal der Reihe nach durchgehen, und zwar anhand von dem Leitfaden vom Minus zum Plus. Wir fangen mal an mit dem Minus. Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und jetzt kommt Minus. Als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus ist auf einer Hochzeit, und schon unser deutsches Wort Hochzeit meint ja Hochzeit, hohe Zeit. Und im alten Israel war eine Hochzeitsfeier unglaublich prachtvoll und auch lange. Eine Hochzeitsfeier dauerte eine Woche, und die war streng zeremoniell geregelt. Wir lesen ja an anderen Stellen von den Brautjungfern, die die Braut abholen, wenn der Bräutigam kommt. Es ist eine Hochzeit, kann man sagen, ist das weltliche Freudenfest schlechthin. Somit das Beste, was diese Welt zu bieten hat. Wenn 2 Menschen sich verlieben, wenn sie heiraten, wenn sie ein Fest feiern. Auf einem Hochzeitsfest sollen keine Trauergesänge angestimmt werden. Und nun tritt mitten auf dem Hochzeitsfest Mangel, Armut, Minus auf. In Vers 3 steht es 2-mal, um uns das irgendwie auch einzuprägen. Der Wein ist all. Wir haben keinen Wein mehr. Und das gibt es ziemlich oft, dass gerade Leute auf den Höhepunkten ihres Lebens von einer plötzlich einsetzenden Leere ergriffen werden. Das Karriereziel ist erreicht. Und jetzt? Jetzt kannst du nur noch abwärts gehen. Mehr als oben ankommen kann ich nicht. Alle Wünsche sind erfüllt. die neue Medienausstattung, das neue Auto, der Zweitwagen. Einige haben noch mehr Geld, die können sich noch eine Yacht kaufen und ein Privatflugzeug. Man hat alles. Und jetzt? Was kommt jetzt? Oder nehmen wir die Hochzeit. Die Traumpartnerin ist geheiratet. Und jetzt? Jetzt geht der Alltag los. Selbst unsere schönsten Momente sind oft von einem großen Minus, von einem großen Minus vor unserer Klammer gekennzeichnet. Ein Minus vor der Klammer macht alle Pluszeichen in der Klammer zu Minus. Ich habe 500 Euro plus 300 Euro plus 2000 Euro plus 10.000 Euro ausgegeben. Und das Ausgegeben ist das Minus und das macht aus diesem ganzen Plus ein Minus. Und dieses Minus vor der Klammer eines Lebens, eines jeden Einzelnen, ist ein Leben, nennt die Bibel, ein Leben ohne Gott, ein Leben im Unglauben, ein Leben in Sünde. Und alle Nachkommen Adams, egal ob sie Juden oder Heiden sind, egal ob sie erfolgreich sind oder nicht, ob sie schön sind oder weniger, ob sie reich sind oder Hartz IV beziehen, sie haben alle dieses Minus vor der Klammer, ausnahmslos. Und wenn ihr es nicht glaubt, lest die ersten Kapitel im Römerbrief des Apostel Paulus. Alle haben gesündigt. Alle haben ein Minus vor der Klammer. Und interessant, manchmal merken sie es erst dann, wenn sie auf den Höhepunkten ihres Lebens stehen. Man muss nicht immer ganz tief runtergehen. Manche merken es auch auf den Höhepunkten ihres Lebens. Auf der Hochzeit, wo alles sich freuen soll, geht der Wein aus und es herrscht Mangel. So ist das mit unserem Leben. Und nun kommt was Merkwürdiges. Maria tritt auf und wendet sich an Jesus. Eigentlich hätte sie sich auch an das Brautpaar wenden sollen. Ich finde das sehr merkwürdig, das ist mir noch gar nicht ausgefallen. Ich habe bei der Vorbereitung auch eine Predigt gehört. Und der Prediger hat darauf hingewiesen, dass das Brautpaar überhaupt nicht vorkommt in der Geschichte. Eigentlich ist doch das Brautpaar das Zentrum der Hochzeit. Wir wissen nicht mal die Namen der Brautleute. Wir wissen auch nicht, warum Jesu Mutter und Jesus und seine Jünger eingeladen waren. Waren sie verwandt? Waren es Freunde? Das Brautpaar kommt gar nicht vor. Es ist offenbar für Johannes und das Evangelium völlig uninteressant. Interessant ist Jesus. Und jetzt steht auf einmal Jesus im Zentrum dieser Geschichte. Vom Minus, jetzt kommt der zweite Schritt, über Jesus. Und das dritte heißt dann zum Plus. Nicht über das Brautpaar, über Jesus zum Plus. Nun kriegt Maria zunächst mal eine Abfuhr. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nanu, hat Jesus ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter? Wohl kaum, also denke nicht. Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung dieser Predigt, ich habe mal ein bisschen in den Evangelien nachgeschlagen, dass Jesus sehr heftig reagieren konnte, nicht nur hier in Bezug auf seine Mutter, sondern auch in Bezug auf Jünger oder auf seine Brüder. Wenn irgendjemand Jesus zu einer Handlung drängen wollte oder Jesus drängen wollte, irgendetwas zu tun, was doch jetzt unbedingt getan werden muss. Ich nehme nur ein Beispiel in Kapitel 7, Vers 6, da wollen die Brüder Jesus drängeln, doch auf das Laubhüttenfest zu gehen und sich zu offenbaren. Und dann sagt Jesus, meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist alle Wege. Und dann geht einige Zeit ins Land und dann geht er auf das Laubhüttenfest, aber heimlich. Die Stunde seiner Offenbarung ist noch nicht gekommen. Es gibt noch andere Stellen, wie zum Beispiel Petrus, als Petrus sagt, nicht ans Kreuz. Und dann konnte Jesus ihn anfahren und sagte, geh weg von mir. Geh hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Also, Jesus wird hier heftig, nicht weil er eine Beziehungsstörung zu seiner Mutter hat, sondern weil hier jemand ihn zum Handeln zwingen will, obwohl die Stunde noch nicht da ist. Und wann ist die Stunde? Ja, wann der Vater im Himmel, ich sag mal so, grünes Licht gibt. Jesus hat in jedem Moment seines Lebens in völliger Abhängigkeit zu seinem himmlischen Vater gelebt und so auch hier. Und dann müssen einige Minuten, vielleicht sogar Stunden vergangen sein, als Jesus dann handelt. Wir können Jesus niemals zu etwas zwingen. Ich habe im Psalm 42 gelesen: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, wenn Mangel da ist? Harre oder warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und das ist uns an vielen Stellen der Bibel aufgetragen, auf die Hilfe Gottes zu warten, auch wenn das oftmals schwer ist. Und dann kommt die Stunde, wahrscheinlich früher als befürchtet. Manchmal geht es dann doch viel schneller, als wir das denken. Und Jesus gibt Anweisungen. Füllt die Wasserkrüge mit Wasser und schöpft Wasser. Ich sagte vorhin schon, Wasser ist nichts Schlechtes, aber Wasser steht hier in dem Zusammenhang für irdische Verhältnisse, was mit dem Messiaswein nicht konkurrieren kann. Und das ist unser Gebiet, irdische Verhältnisse, Wasser schöpfen. Die haben kein Wunder getan, die haben einfach nur Wasser geschöpft. Das ist kein Wunder. Und so sollen auch wir keine Wunder tun. Wir können es auch gar nicht. Was unser Auftrag ist, ist schlicht und einfach Wasser schöpfen, wenn Jesus sagt, schöpfen Wasser. Gemeindearbeit ist Wasser schöpfen. Viele kommen in eine Gemeinde und denken, das ist das Paradies auf Erden. Und dann merkt man, dass es hier menschliche Probleme gibt, dass es Schwierigkeiten gibt untereinander, dass es dann auch mal knallt. Das darf ja in der Gemeinde nicht sein. Viele Leute idealisieren die Gemeinde und dann sind sie dauernd enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich kenne in Frankfurt eine ganze Reihe lieber Christen, die ständig von Gemeinde zu Gemeinde tingeln, weil sie natürlich nie die Idealgemeinde finden. Es ist immer nach einer bestimmten Zeit, merken Sie, auch diese nach außen hin so wunderbar wirkende Gemeinde, da ist Wasser, da wird Wasser geschöpft oder wenn man so sagen will, mit Wasser gekocht. Manchmal gibt es sogar Spaltungen und Gemeindeleiter, die brauchen gute Nerven. Wirklich. Die brauchen wirklich gute Nerven und wir sollten für sie beten. Ich habe eine Liste, wo nur die Leiter und Pastoren draufstehen und ich bete, Herr, stärkt denen auch die Nerven. Wasser schöpfen. Predigt halten ist Wasser schöpfen. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist die schönste Predigt nur ein religiöser Vortrag, den man schön finden kann oder auch nicht. Einfach nur Wasser. Auch beten ist Wasser schöpfen. Mit leeren Händen vor Gott reden. Ein Leben in der Nachfolge Jesu heißt, und je älter ich werde und je länger ich auch mit Jesus lebe, desto mehr wird mir das klar, dass Jesus von uns gar nicht diese riesen Dinger will, die manche von uns meinen, dass Jesus sie von uns getan haben will. Es sind oft ganz normale Sachen. Wenn ich morgens in die Schule fahre, will Jesus, dass ich eine ordentliche Stundenvorbereitung gemacht habe. Wenn ich hierher fahre zum Predigen, will Jesus, dass die Predigt ordentlich vorbereitet ist und man sich nicht was aus dem Ärmel schüttelt. Vielleicht ist es nächsten Samstag anpacken hier. Das gehört auch mit zum Wasserschöpfen. Und da denken viele, das ist ja nichts Geistliches. Aber es gehört dazu. Oder die Gemeindebriefe verteilen. Denkt man, die liest ja sowieso keiner, die landen im Papierkorb. Also manch einer hat es dann doch gelesen. Ich meine, das ist etwas sehr Entspannendes und Entlastendes. Ich muss hier keine religiösen Aufputschreden halten, dass ihr alle vom Stuhl kippt. Wir müssen hier keine Show abziehen. Wir müssen auch nicht Wächtersbach unterhalten mit religiösem Programm, sondern einfach die Dinge tun, die Jesus uns aufträgt. Und das ist das, was auch in unserer Macht liegt. Und hier heißt es eben, schöpft Wasser, füllt die Wasserkrüge. Und jetzt kommt das Ziel vom Minus über Jesus zum Plus. Jetzt kommt die Fülle. Nach den geringsten Schätzungen, die man hier annimmt, was das Maß angeht, waren das ungefähr 600 Liter köstlichsten Messiaswein. 600 Liter. Jetzt lernen wir, dass Jesus kein Sparbrötchen ist. Nachdem mal für jeden ein Glas, das langt. 600 Liter. Es heißt ja auch im Kapitel 1, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und jetzt habe ich, so wie es in der Geschichte ist, das Beste zum Schluss aufgehoben, der Predigt. Denn dieses Zeichen hat eine ganz besondere Dimension, auf die mich mal übrigens dankenswerterweise Professor Hofius aufmerksam gemacht hat. Ihr kennt ja den Ulrich Hofius vielleicht von der Straßenmission Open Air Campaigners, die missionieren auf der Straße. Und der hat einen Cousin, der ist Professor für Neues Testament, mittlerweile emeritiert. Und der hat mal eine sehr interessante Vorlesung gehalten, schon 25 Jahre her, über diese Tage am Anfang des Johannesevangeliums. Es heißt hier, am dritten Tage war eine Hochzeit. Und das ist kein Zufall, dass hier steht, am dritten Tag. An was denken wir? Hoffentlich sofort, wenn wir hören, am dritten Tag. Auferstanden. Und wenn man das jetzt hier mal sieht, den Anfang des Johannesevangeliums, ist die, nachdem also es hier die Einleitung war, eine Woche vorgestellt wird. Johannes tritt am ersten Tag auf. Und dann heißt es am nächsten Tag. Dann heißt es wieder am nächsten Tag. Ein Tag später. Und dann fängt man vom Montag an zu zählen und kommt an den Freitag. Und wisst ihr, was am Freitag hier, ein Wort, was Jesus hier am Freitag sagt? Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes herauf und herabfahren über den Menschensohn. Das ist die Jakobsleiter, die Jakob im Traum gesehen hat. Und das war ein Vorbild auf das Kreuz. Karfreitag gekreuzigt. Dann lesen wir nichts mehr. Das ist der Tag der Sabbatruhe, wo Jesus im Grab geruht hat von seinen Werken, der Neuschöpfung. Und am dritten Tage war die Hochzeit. Also heißt es, am Beginn des Evangeliums schildert uns Johannes schon, wo es mit dem ganzen Evangelium hinläuft, nämlich auf Karfreitag, auf die Kreuzigung Jesu und auf den Ostersonntag. Die erste Woche weist nach vorne auf die letzte Woche. Und dann heißt es, am Sonntag offenbarte Jesus seine Herrlichkeit, indem er Wasser in Wein verwandelt hat. Das heißt, das ist die Osterherrlichkeit Jesu. Und wie kann Jesus verwandeln? Und ich hoffe, dass wir alle ein Zeugnis dafür geben können, dass Jesus verwandeln kann. Wir haben es vorhin gehört, das war gar nicht abgesprochen. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Jesus verwandelt Traurigkeit in Freude. Und ich wünsche euch allen, dass ihr das einmal erlebt. Er verwandelt unsere Verlegenheiten in Gelegenheiten seiner Macht. Er verwandelt unsere Schwachheit in Kraft. Das hat der Apostel Paulus erlebt. Er verwandelt unsere Sorgen, Ängste und Probleme in Gelassenheit und tiefen Frieden. Er verwandelt unser Minus der Sünde zu einem großen Plus der Gnade. Und um das alles zusammenzufassen, kann man eines sagen, er verwandelt den Tod ins Leben. Denn am dritten Tage ist Jesus von den Toten auferstanden. Das war eine Verwandlung. Der gekreuzigte Jesus, auf den keiner mehr einen Pfennig gegeben hat. Die Jünger sind nach alle Himmelsrichtungen weg und hatten Angst und dachten, sie sind verloren und betrogen. Und dann war das, diese große Niederlage, scheinbare Niederlage am Kreuz, wird verwandelt in den größten Sieg über das Leben. Und genau dieses Wort Verwandlung nimmt Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 15. Wir werden nicht, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. So viel wie der Wasser in Wein. Und jetzt hört mal hin, und damit schließe ich die Predigt, wohin wir verwandelt werden. Die Auferstehung der Toten wird sein, es wird gesät, verweslich, da sind wir jetzt, anfällig für Krankheiten, für Schwachheiten, für Begrenzungen, für Sterblichkeit, Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit. Da müssen wir ihn nur mal uns selber ansehen und entdecken viel Herrlichkeit nicht. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit. Das ist das, was Paulus über unser Leben sagt. Armselig ist es. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr spürt man es. Aber man spürt es auch schon früher. Es wird gesät in Armseligkeit und auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und auferstehen ein geistlicher Leib. Und das ist die große Verwandlung, die dieses Wunder, das Jesus aus Wasser Wein macht, nochmal über die Maßen in den Schatten stellen wird. Dies ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Amen.